Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen.
Kau und schluck.
Du schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und schluck.
Kau und schluck.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen an euch da draußen. Hallo lieber Dennis. Es ist Montag, wir sitzen zur Tageszeit. Im Sie verlobten Kö. Draußen ist hell, drinnen ist dunkel. Wir haben zwei Getränke vor uns. Bevor wir jetzt anfangen, musst du mal kurz probieren, bevor die Dinger hier durchwässern. Ich nehme euch mit. Das Glas ist rot. Obendrauf liegt so eine Thai Chili. Dennis genießt. Ich habe jetzt extra Strohhalm mitgebracht.
Ach, stimmt, da liegt ein Strohhalm. Ich habe es jetzt ohne Strohhalm getrunken. Und das musste jetzt wirklich schnell gehen, weil das Glas ist ja randvoll. Ja, ist aber sieht herrlich aus.
Ist alkoholfrei.
Sehr lecker.
Ich habe gedacht, ich zeige dir jetzt mal kurz, was alkoholfrei geht. Ist gut, ne?
Sehr gut.
Der Drink heißt Paprika und Mango. Das ist mit diesem ominösen Paprikasaft, über den wir es mal hatten.
Ne? Stimmt, hatten wir mal drüber privat gesprochen.
Genau.
Ne? Ja, wie man das am besten machen kann, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen.
Ja, alkoholfreier Gin. Zwei alkoholfreie Gins tatsächlich. Einer mit so ein bisschen Holzanteil, der andere so ein bisschen Teak. Dann ist ein Minzsirup drin, blanchierter Minzsirup. Bisschen Acid, bisschen Salz, dieser Paprikasaft und Mangolimonade. Und das ist der zweite. Guck mal hier, das ist unser Thai-Eistee für Leute. Also Eistee, Leute lieben ja Eistee, so Brattee und so. Mögen die ja, ne? Hab ich gelesen zumindest. Da haben wir uns gedacht, okay, machen wir das einfach mal so auf Thai, weißt du, so Thai-Style. Weil jeder liebt diesen Thai-Eistee, den es gibt, wenn du Takeaway mitnimmst, manchmal mit Kondensmilch.
Ganz genau.
Oder nur mit Limette. Ja. Und das jetzt ohne Kondensmilch, dafür mit einer auch alkoholfreie Gin-Infusion ist drin und alkoholfreier Pineapple-Aperitif, also ein Ananaswasser, würde ich mal sagen. Und auch Säure und eine Grapefruit-Limo obendrauf. Oder habt eben dieser Thai-Eistee.
Zwei perfekte Drinks, um sie am Wasser zu genießen. Wir sind ja hier jetzt gerade am Salzkai, wie du schon gesagt hast. Da ist ja auch der Neckar. Der Neckarstrand kann man auch sehr gut cornern. Hier vorne am Parkplatz von MVV einfach unten hinsetzen und warten, bis das Ordnungsamt vorbeikommt und einen wegträgt oder so. Ich habe ja hier gewohnt und mein Auto, hier waren Parkplätze, Paul. Und da war früher keine Mauer. Und ich bin da mal, ich hatte so einen alten Ford Ka, das war mein erstes Auto von meiner Mutter damals. Und da war es dunkel und ich bin mit dem Auto zu weit vorgefahren und bin aufgesetzt. Bin quasi mit den Vorderrädern in so einem Graben gelegen und die hinteren Räder waren noch da gestanden. Da musste der ADAC kommen, da bin ich abgeschleppt worden, beziehungsweise rausgeholt worden. Kleine Anekdote hierzu, das sind zwei hervorragende Drinks. Ich würde einfach mal hier so einen Applaus von euch erwarten. Egal, wo ihr jetzt gerade sitzt, im Büro oder im Auto, einfach mal klatschen.
Das sind die Zaungäste, versprochen.
Genau, sehr gut. Ey. Sehr, sehr schön.
Würdest du die Thai Chili, würdest du die essen jetzt?
Das wäre eine Frage gewesen, ob ich es machen soll, ob ich jetzt einfach mal Gefahr laufe. Dann teilen wir uns. Es ist zwar kein visueller Podcast, aber wie stehst du zu scharf, wenn wir schon dabei sind?
Ja, ich liebe ja schon auch sehr, sehr scharf. Also bedeutet sehr scharf. Ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie 6-7 Thai Chilis im Essen mache ich schon gerne.
Das ist heftig. Ich beiße jetzt einfach mal rein. Ich rede jetzt gar nicht lang drum rum. Ich beiße hier vorne rein, okay?
Ja, mach mal. Komm, ich mach auch mit.
Ich glaube aber, ich hatte Glück und hatte noch nicht so viele Kerne. So, da vorne in der Spitze. Im Moment ist es noch vollkommen in Ordnung. Leichte Schärfe kommt hinten raus.
Schon, ja. Aber ich mag es.
Ich mag es auch. Ich muss mal mit dem Drink kombiniert. Ist es auch so gedacht, dass man das kombiniert? Also so, dass die Schärfe gewollt ist? Weil ich finde, so eine Schärfe bei so einem alkoholfreien Drink kann schon ganz geil sein.
Ja, also es gibt ja Schärfe und Schärfe, ne? Und so diese so Tabasco-Schärfen und so diese essiglastigen Schärfen ist man ja eher so gewohnt.
Ja.
Aber so eine frische Thai-Chili, so wie wir es gerade im Mund haben, mhm, das zündet ja schon richtig durch.
Deine Augen werden gerade glasig.
Achso, ja. Aber es ist okay. Und für viele Leute ist das zu scharf.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, aber die geht voll klar.
Gut, ne?
Ja, sind zwei super Drinks. Hier habe ich die Mango direkt rausgeschmeckt, hier beim ersten.
Das ist eine Limonade halt.
Genau, ne? Ja. Mhm. Und den Eistee mag ich auch sehr gerne, muss ich tatsächlich sagen.
Zum Eistee kann ich noch was erzählen.
Ich nehme noch mal so ein bisschen.
Ja, 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 mach das ruhig. Gibt ja diesen klassischen, also der hat, es gibt zwei Sorten von diesem Brand. Einmal rote Verpackung, das ist ein Oolong-Tee. Mhm. Und dann wird der gezuckert und so, also der wird quasi, wie soll man sagen, flavored, das ist halt ein Flavored-Tee. Und dann gibt es den aber auch noch in grün. Und den habe ich jetzt morgen, also nee, morgen ist ja Dienstag, am Mittwoch kommt die neue Hagelstolzkarte und da ist ein Drink auf der Karte und zwar ist es ein Jim Basil Smash. Jeder, also viele Leute wissen, was Jim Basil Smash ist. Wir haben einen Jim Basil Smash gemacht ohne Basilikum. Der schmeckt wie Jim Basil, 1:1, das ist Wahnsinn. Und da kommt dieser grüne Tee für die Farbe ins Spiel. Mhm. Und der ist wirklich, wirklich gut geworden, also auch weil die Farbe halt so intensiv grün ist.
Ja.
Jetzt zündet es bei dir.
Jetzt kommt es gerade richtig, ey. Aber ich mag's, ja.
Ja. Aber ja, Basilikum finde ich halt auch irgendwie spannend. Den Geschmack von Basilikum oder das den, so wie halt Basilikum anmutet, das halt auch übersaisonal anbieten zu können. Weil ich finde schon, Basilikum gehört in den Sommer. Mhm. Und das ist immer die Ausrede im Winter, wenn wir keinen Jim Basil Smash verkaufen, sagen wir immer erst, weil Winter.
Ich mag gerade zur Zeit, mache ich ganz gerne ganz viel Basilikum in meine Tomatensoße zu Hause. Ich habe so einen Topf. Mhm. Und ich muss sagen, das ist so mit der erste Topf, der jetzt mal so 2 Monate lang gehalten hat. Normalerweise hat man ja oft das Problem, wenn man sich im Supermarkt diese Basilikumtöpfe holt, jetzt kommt gerade ganz viel Spucke in meinen Mund, Entschuldigung, dass die ja, wenn die in der Küche stehen, ganz schnell kaputt gehen. So. Es dauert nicht mal eine Woche, dann sind die meistens irgendwie welk, also meine Erfahrung.
Aber weißt du, was man dagegen machen kann?
Ja genau, das wollte ich gerade sagen. Man kann quasi die Wurzeln teilen, man kann die Pflanzenerde nehmen, den Basilikum auseinanderziehen und auf mehrere Töpfe verteilen. Und dadurch hat der Basilikum oder die Wurzeln mehr Platz und wird stabiler und kräftiger.
Genau.
Das habe ich aber dieses Mal nicht gemacht. Ich habe es eigentlich noch nie gemacht, aber ich habe den Topf dieses Mal draußen stehen auf dem Balkon. Und der ist da in so einem Blumenkasten drin, aber original, so wie ich ihn gekauft habe. Und der ist einfach, hat's,
Top-Qualität. Ja,
das hat ihm gut gefallen.
Würdest du mir verraten, Wetter, wo du den her hast? Wo hast du den gekauft?
Den habe ich, glaube ich, im Rewe gekauft.
Das ist Props an Rewe.
Mhm.
Keine Werbung.
Danke für euren Basilikum-Topf.
Wie geht's dir, Dennis?
Mir geht's gut. Wir haben uns ja jetzt gerade nur 2 Tage oder 3 Tage nicht gesehen. Ich habe Wochenende mit der Leni gehabt und das war sehr angenehm, muss ich sagen, weil wir hatten 2 Mal Mittagsschlaf gemacht.
Oh, ich liebe Mittagsschlaf.
Ja, ich liebe es auch total. Einfach so ein Powernap und das ist schon lange nicht mehr vorgekommen und wir haben uns irgendwie so hingelegt, ins Schlafzimmer, Hörspiel gehört und dann sagt Leni, warum machst du denn die Augen zu? Und dann habe ich gesagt, weil man sich dann besser konzentrieren kann und die Fantasie ist dann angeregt und so mache ich das ganz gerne und hat sich neben dran gelegt, Augen zugemacht und geschlafen. Genau.
Wie lange?
1,5 Stunden.
Oh, ist lang.
Ja, das hat sich auf den Abend ausgewirkt.
Tut's das? Ja, ja, bei
total,
euch echt?
Total.
Ja, bei uns ist
das egal. Heißt, ich war dann 1,5 Stunden drin gelegen bei ihr und dann so gegen 9:30 erst draußen. Das ist lange.
Also abends nochmal 1,5 Stunden noch länger.
Genau. Quasi, ja. Also normalerweise geht sie zwischen 7 und 8 ins Bett. Braucht auch immer ihre 1/2 Stunde so zum Einschlafen. Aber wenn Mittagsschlaf dabei war, dann kann das ruhig mal 1,5 Stunden dauern.
Okay.
Ja.
Ja, die Erfahrung kann ich leider nicht teilen. Also bei uns ist es egal, ob er Mittag schläft oder nicht. Der schläft immer schlecht ein. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber es ist ihm egal. Ja. Aber ja, 7, 8 ist natürlich jetzt im Sommer. Ist es halt draußen, wenn die Sonne scheint und so. Wir haben jetzt auch keine so blickdichten, also komplett verdunkelten Jalousien. Beziehungsweise gar keine Jalousien. Wir haben so Klapp. Wie heißen die denn? Ja, diese Klapp, die man so zumacht. Weißt du? Französisch. Französische Jalousie.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß nicht,
wie Fensterläden. Fensterladen. So.
Das ist französisch.
Fensterladen sind französisch, das stimmt, das ist deutsch. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn es draußen noch so hell ist. Mhm. Ich habe den Hugo heute zu seiner Oma gebracht und zu seinem Opa, also zu meinen Eltern, schön in Schwarzwald rein, weil jetzt sind 3 Wochen Krippenferien. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zurechtkommen. Ne? Aber wir haben jetzt die Woche, bis Donnerstag sind wir kinderlos, meine Frau und ich. Wir haben beide aber auch viel zu tun und wir gehen heute Abend ins Kino. Haben uns jetzt mal fest vorgenommen.
Was für ein Film?
Oppenheimer.
Okay, hatten wir jetzt letzte Woche schon mal ein bisschen drüber. Ist bestimmt ein Film, wo man nicht mit guter Laune rausgeht am Ende vom Tag.
Weiß ich nicht. Christopher Nolan ist halt auf jeden Fall schon wahrscheinlich harte Kost, auch so bildgewaltig.
Total,
ne?
Ja.
Aber der Cast ist natürlich exorbitant gut und die Geschichte, ja, also jeder hat das schon mal gehört, ne, was der Herr Oppenheimer da fabriziert hat. Aber ich glaube einfach, mit dem Cast ist es schon eine spannende Geschichte und garantiert sehr, sehr gewaltig.
Das mit Sicherheit.
Wir gehen vorher noch Pizza essen.
Mhm.
Und dann gehen wir ins Kino heute. Ist doch mal ein guter Plan.
Das klingt nach einem sehr guten Plan auf jeden Fall.
Ja.
Würde ich auch machen, wenn ich könnte. Ich kann aber nicht.
Erzähl mal, wie sind deine Balls angekommen?
Ey, die Energy Balls. Energy Balls. Die, ich war ja nicht da beim Battle of the Socials. Ich habe es ja auch nur auf Instagram gesehen. Hab aber gesagt bekommen, dass sie schon getestet worden sind und dass sie sehr gut angekommen sind.
Sehr gut.
Das war ja, ich habe ja zu dem Zeitpunkt der letzten Aufnahme waren es ja 553 Stück. Das weiß ich so genau, weil ich sie gezählt hatte.
Hast du sie gezählt oder gewogen?
Ich habe davor die Masse gewogen und hatte so einen kleinen Eisportionierer und wusste dann, wie viel bei rumkommt. Und ich wusste, dass die Masse so oder so nicht langt, dass ich nochmal eine neue Masse machen muss. Das heißt, ich habe zweimal angefangen, jeweils fast 500 Bälle zu rollen, beziehungsweise über 500. Und bin am Ende bei 961 Balls gelandet,
wow,
die dann alle nochmal durch eine Kakaomasse gezogen worden sind, um sie zu bestäuben. Dann sind sie nochmal verpackt worden und um die Verpackung rum kam nochmal so eine Schleife. Das heißt, ich habe sehr viele Balls in der Hand gehabt. Mhm. Das genau, ist aber gut angekommen. Sally hat eine krass große Torte gemacht für die Gewinner von diesem Fußballspiel, das da war. Für die, die sie jetzt nicht so ganz auf dem Schirm haben, was dieses Battle of the Socials war. Das war quasi so eine Veranstaltung mit InfluencerInnen, die da gegeneinander Fußball gespielt haben. Und die hatten als Treatment von Sally so Energy Balls bekommen, die unter anderem ich gerollt habe. Ja.
Ich habe deinen Energy Ball auf Instagram gesehen.
Ja, genau. Sind
tatsächlich, ja. Nein, nee, ich meine von Teilnehmern.
Ehrlich?
Ja, ja, irgendwie habe ich etwas gesehen. Ein Freund von mir, der Simon, Fotograf,
aha,
der hat da irgendwie fotografiert bei dem Event und hat dann so Bilder hochgeladen und bin ich ja durch die Story durchgeswiped und dann bin ich auf, ich wollte wissen, wer der eine, die Frau ist, mhm, kann ich nicht. Und die hatte irgendwie einen Ball in der Hand. Ich versuche das gleich raus.
Okay,
ich zeig's dir.
Sehr gut. Schön.
Super.
Ja, dann habe ich dir was weitergeleitet. Da hast du nicht wirklich drauf reagiert, aber ich dachte, da kommt ein bisschen mehr von dir. Und zwar diese New York Roll, ne? Von der Konfiserie Freund.
Ah.
Hast du ja, wahrscheinlich stimmt, gar nicht so genau drauf geachtet, Samstag, sondern nur so nebenbei mal reingeschaut und gar nicht den Hint gesehen, warum ich dir das weitergeleitet hatte.
Habe ich nicht. Ich war jetzt, du hast mir am Samstag geschickt und da, ich glaube, ich habe das gesehen kurz vor der Schicht oder während der Schicht.
Mhm.
Und dann habe ich es irgendwie vergessen. Tut mir leid, erzähl es mir gerne nochmal. Du hast mir Konfesserie Freud hier in Mannheim Innstadt.
Genau.
Die haben ein gefülltes Croissant gemacht und obendrauf lag dein Hanfcracker oder so. So habe ich es verstanden.
Genau, es war so ein bisschen davon inspiriert von dem Petitfour, das ich im Arc-Restaurant gemacht hatte. Und da hat mich der Christian, also der Chef, angeschrieben, meinte, ah, ist ja cool, kannst du mir sagen, wie das funktioniert mit diesem Petitfour. Und da habe ich ihm so das Rezept einfach rübergeschickt und er meinte, ah ja, ich will das mal ausprobieren. Ich mache jetzt am Samstag so eine New York Roll gefüllt mit so einer Hanfsamencreme und will so diese Hanfpraline oben drauf machen. Vielen Dank und so, komm vorbei, hol dir die auf jeden Fall mal ab. Und fand ich irgendwie witzig, dass er sich so davon inspirieren lassen hat und hat mir dann direkt ein Foto geschickt, wie er diese Praline macht. Und ich habe mir dann samstags noch so eine Roll abgeholt und die war hervorragend. Also so eine New York Roll gefüllt mit so einer Creme-Patisserie mit Hanfsamen drin und oben drauf diese Hanfpraline. Mm. Und diese New York Rolls, wie gesagt, sind ja so ein richtiges Ding, so ein richtiger Hype und das lohnt sich auf jeden Fall, dahin zu gehen.
Habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich mal noch machen. Ne? Aber tatsächlich habe mich da auch kurz inspirieren lassen von dir, weil, wie du weißt, bin ich ja immer am Getränkekarten schon so Zeug, Kreationen machen und habe in meiner Recherche letzte Woche für so, ich will es nicht, also das Wort Trend ist immer so ein bisschen blöd, also ist das Wort Trend ist so ein bisschen trendig, ne? Aber klar, so manchmal google ich, ey, was geht gerade so ab, was wird so in den Metropolen dieser Welt so getrunken, und ein Thema ist auf jeden Fall CBD. Und wir haben ja hier im Siefel auch einen CBD-Drink auf der Karte,
ja.
Also mit CBD-Öl.
Ja.
Das wirklich so, also es, bei dem Drink hat es eigentlich nur diese Fettkomponente, die wir da von dem Öl brauchen. Könnte auch Olivenöl sein, aber CBD, es passt irgendwie ganz gut.
Mhm.
Und ich würde dieses CBD-Thema auf jeden Fall auch für das nächste Kartenprojekt umsetzen und habe mir dann überlegt, wie wäre das denn, wenn wir von dir irgendwie Haschknollen ähnlichen kleinen Snack dazu machen könnten.
Ey, das klingt halt auch so hart, ne? Das, als ob ich jetzt hier irgendwie so voll so Weed-Ticker oder irgendwas. Also das geht hier einfach nur um Süßigkeiten, um eine Praline, um ein Dessert, um was Süßes mit Schokolade. Also das sieht nur so aus und es ist auch kein THC oder CBD in dem Fall da drin gewesen. Aber für die Optik und für den Gag ist es auf jeden Fall super
cool.
Witzig.
Ja. Super,
ich finde es
cool.
Auch super witzig. Aber warte mal ganz kurz, bevor es hier jetzt weitergeht mit Inspirationen und so. Ich würde doch mal ganz gerne das Produkt der Woche.
Unbezahlte Werbung.
Was hier reinschmeißen. Und zwar bringt es gar nicht so viel, dass du die Augen zu hast, weil du direkt spüren wirst, was es ist.
Ah ja, okay. Mhm.
Aber.
Ach ja, super.
Es ist ein Buch.
Ja, also Momofuku kenne ich natürlich, ne?
Mhm.
David Chang ist ein geiler Typ.
Ja.
Ist er L.A. oder San Francisco?
L.A., soweit ich weiß. Beziehungsweise auch ganz, ganz weit expandiert, auch in Kanada mittlerweile, ja. New York auch,
ja.
Und so.
Ja, ja. Ja. Genau, und das ist ein Kochbuch von ihm.
Mhm.
Ah, mhm. Okay, okay. Mhm. Weil Milk, also Milk
ja.
Bar,
ja, genau.
Kenne ich natürlich, war ich auch schon.
Umso besser. In New York. Ey, hervorragend, ja. Wenn du schon da warst, dann ist das ja, das wusste ich nicht. Dann
genau,
ist
ich war schon, besser, wenn wir das. Es gibt in New York ein paar Milkbars oder, also das, die Idee, also ich kenne das natürlich von Chef's Table. Also es gibt eine Folge in der ersten Staffel von einer Frau, mir ist der Name entfallen. Steht
Christina Tosi heißt
sie. Christina Tosi, genau. Mhm. Die war ganz lange Patissier in Restaurants. Und hat dann irgendwann mal in einem Restaurant einen Panna Cotta gemacht mit Cereal-infused Milch. Mhm. Das ist der Anfang.
Mhm.
Und dann kam das so gut an und dann hat sie irgendwie gedacht, oh, das ist doch eine clevere Idee. Ich schmeiße einfach jetzt ganz viele verschiedene Cereals in Milch rein und mache daraus dann Eis oder Desserts oder Cookies oder Torten. Und das ist ein Multimillionen-Business geworden mit Outlets all over America. Wo du halt hingehen kannst und sagen kannst, du hättest gerne, mal ganz blöd gesagt, ein Cappuccino mit Frosties Milch oder ein Cappuccino mit Fruit Loops Milch oder so.
Ja.
Und war ich schon in New York in zwei, also das sind meistens so, das sind keine Restaurants oder zum Setzen ist meistens so Straßenverkauf.
Mhm.
Aber habe ich schon Eis gegessen und Cappuccino getrunken und so. Feiere ich mega. Insofern musst du mir jetzt nur noch erklären, was Momofuku mit Milchbar zu tun hat.
Genau, also Momofuku, wie du schon gesagt hast, ist ja von David Chang. So Konzepte, asiatische Richtung, würde ich mal sagen. Der hat auch diese Dumplings mit dem Schweinebauch ganz groß gemacht und so weiter und so fort. So ein bisschen Bistronomy-mäßig, eine Mischung aus bodenständigem Essen und Fine Dining, würde ich sagen. Er hat auch in New York ein Restaurant mit 2 Sternen mittlerweile. Also
ach,
schon länger.
Wirklich,
ja? Ja, genau, auch, ja, genau. Der Stenger war da schon mal. Mhm. Und
liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße. Und die Christina Tosi ist quasi mit ihm in Kooperation, haben die diese Milkbar eröffnet. Und ich glaube, mittlerweile ist es nur noch sie ohne den David Chang. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, weil das Buch auch schon älter ist. Das ist jetzt auch schon 6 Jahre alt oder so. Aber ich finde halt, diese Art von Kuchen und Desserts, die sie machen, finde ich halt auf eine Art witzig, weil es irgendwie so hat so ein bisschen was Grobmotorisches teilweise, weil die sind nicht so auf alles muss perfekt aussehen, sondern das ist halt schon ein bisschen wilder. Und die schmeißen halt auch wirklich so einfach so Zutaten rein, die sie zukaufen. Halt so diese ganzen Süßigkeiten, Pretzel, was auch immer. Und wie du schon gesagt hast, mit dieser Infused Milk ist halt auch irgendwie ein Ding ins Rollen gekommen, das total smart ist. Einfach deine Milch zu nehmen und sie einfach mit Cereals, Cornflakes, was auch immer ja, zu aromatisieren.
Super cool, ey.
So bin ich auch eigentlich auf eine Idee damals gekommen mit diesem Popcorn-Schaum, den wir bei der Emma mal hatten. Dass ich quasi diese Milchsahne mit dem Popcorn aromatisiere. Und ja, deswegen habe ich das heute mitgebracht, das Buch.
Super cool, musst du mir ausleihen.
Gerne.
Bitte.
Kannst du direkt mitnehmen dann, ja.
Super, freue ich mich sehr drüber. Richtig cool.
Und wenn du sagst, du warst schon mal da, ist es so wie bei Cédric Grolet, dass da auch so eine Riesenschlange ist, ist halt einfach, das gibt's und da gehen die New YorkerInnen ein und aus und wissen ganz genau, was sie wollen.
Also ich denke mal, dass der Hype schon nicht mehr, also das war bestimmt mal größer, der Hype war mal größer. Die haben aber auch echt viele Outlets und deswegen ist da schon ein bisschen Schlange, aber jetzt nicht so, dass du sagst, oh Gott, da ist doch kein Bock anzustehen. Mhm. Also da ist irgendwie, da gibt es andere Läden, glaube ich, in New York, die more hyped sind als das. Am Ende ist es ja aber auch einfach so ein Takeaway-Ding so.
Ja.
Also zumindest, es gibt vielleicht auch eine Milkbar, wo du drin sitzen kannst, weiß ich nicht. Mhm. Ich kenne nur zwei. Ich war beide in Manhattan, einmal Westside und einmal ganz unten. Also im Financial District, das ist auch so ein Milkbar-Shop. Also ich fand's, also es war cool, es war jetzt aber auch nicht so mega flashig. Mm. Also der Cappuccino war zum Beispiel, fand ich nicht gut. Also die Idee war gut, aber er war schlecht zubereitet, das weiß ich noch. Es war zu heiß, die Milch. Und wenn halt beim Cappuccino die Milch so heiß ist, dann so verbrennt, also ich sage jetzt mal über 65, 66 Grad erhitzt wird, dann hast du diese klassische Trennung zwischen Schaum und Liquid. Und ja, das ist dann immer für mich ein schlecht zubereiteter Kaffee, weil Hitze Milch gar nicht gut tut, also zu viel Hitze. Mm. Und dann auch der Kaffee einfach nicht mehr so gut durchkommt. Ich bin schon Fan von diesen kleinen Cappuccino, so 160 Milliliter Maximum und dann einfach gut temperierte Milch und dann hast du so in zwei Schlücken ist das Ding auch weg. Mhm. Das ist ja auch so, manchmal sagen Italiener, zumindest die ich kenne, sagen immer, sie verstehen das immer nicht, dass in Deutschland so um 16 Uhr noch so Cappuccinos getrunken werden. Die machen das halt bis um 12 maximal und dann hören die auf. Die trinken noch einen Espresso oder so. Beziehungsweise so dieses typische Ding um 16 Uhr in die Bäckerei, sich einen Käsekuchen und Cappuccino reinzimmern, das verstehen die halt nicht.
Andere Kultur.
Ja, ist einfach anders. Da wird Kaffee anders konsumiert. Und da war es, also New York generell gibt es ja sau viele super gute Coffeeshops. Und es ist schon sehr, da kriegst du eigentlich überall einen guten Espresso oder einen guten Cappuccino. Und den Cappuccino dort fand ich jetzt nicht outstanding gut. Aber der Cookie war sehr, sehr gut. Das muss ich sagen. Also Cookie ist auch schon ein Ding. Das können die Amis einfach besser. Muss man einfach sagen.
Die gehen da einfach rein. Die machen es. Die wissen, wie es funktioniert. Und genauso hat sie das ja auch mit diesem Birthday Cake. Das ist auch einfach so Kuchenreste, die dann, also Birthday Cake ist ein eigenständiges Gericht von ihr, aber aus dem Birthday Cake sind so Birthday Cake Balls entstanden, auch so Energy Ball Größe, aber das sind quasi, und das ist jetzt, Achtung, könnt ihr mitschreiben, denn wenn ihr mal Kuchen backt, die, ja, so Sandkuchenmäßige oder Rührkuchen und die für eine Torte irgendwie ausstecht, dann habt ihr immer so Abschnitte. Und wenn ihr diese Abschnitte einfach nehmt und die nochmal aromatisiert mit einer Marmelade oder mit irgendwelchen Nüssen, was auch immer, und die einfach so zusammenrollt dann, und die brauchen schon so eine kleine klebrige Konsistenz, damit sie einfach saftig sind, dann habt ihr aus euren Kuchenabschnitten, ja, im Endeffekt sind es Cake Pops, aber ohne Stiel. Also habt ihr nochmal so extra Bonus-Content von eurem Gebackenen. Und das hat sie halt auch ziemlich groß gemacht, glaube ich.
Ja, die ist da gut drin, so Dinge zu verwerten. So sagt sie auch in der Doku, also in der Folge Chef's Table, dass sie das auch immer nicht so eingesehen hat. Also die Grundidee war halt eigentlich bei ihr, und ich, also zumindest ist das in meiner Erinnerung so, dass sie sagte, ihre Kinder trinken die Milch nicht von den Cereals. Und sie finden das so schade, dass es weggeschmissen wird. Ja. Und obwohl es eigentlich die perfekte Infusion ist aus diesen Cereals und dann der frischen, guten Milch, sagt sie, es ist einfach viel zu schade, das wegzuschmeißen. Ich bin ja nicht so der Milchtrinker, habe ich ja schon mal gesagt, außer so Cappuccino oder so, trinke ich schon mal gerne. Ich trinke auch keine Milch pur, aber im Müsli trinke ich die Milch immer leer. Finde ich einfach grandios.
Ja, ich auch. Habe ich auch schon immer geliebt, auf jeden Fall.
Apropos Backen, ich habe gestern den ersten Zwetschgenkuchen gebacken dieses Jahr.
Ich habe es gesehen.
War herrlich, war gut, war auch eine kleine Springform, weil was willst du jetzt zu dritt einen Kuchen essen, ne? Deswegen machen wir immer so kleine Portionen und ach, war herrlich. Also ich muss echt sagen, Zwetschgenkuchen ist wahrscheinlich mein Lieblingskuchen. Vor allem, wenn er von meiner Mutter kommt, weil die macht den besten, klar. Ich gebe mir Mühe, dass es, aber jetzt gerade sind schon sehr, sehr gute Zwetschgen am Start. Also Säure, Süße, nicht so fest, nicht so weich. Mega lecker.
Und sind auf deinem Zwetschgenkuchen Streusel?
Nein.
Ohne Streusel?
Ohne Streusel.
Mhm. Okay.
Ohne Streusel, dafür Zimtzucker halt vorm Backen. Ne?
Ja, weil ich liebe schon die Streusel, wenn die sich so ein bisschen noch mit dem Sud vollsaugen und oben noch crunchy sind und die Streusel unten so ein bisschen lätschig sind. Mhm. Das mag ich ganz gerne. Also lieber als ohne.
Ich hab keine drauf gemacht, weil ich es auch das von zu Hause nicht so kenne, dass so Streusel drauf ist. Es gibt ja wahnsinnig viele Rezepte, ein Blech, ein Hefeteig, Mürbteig und so. Ich mache das klassisch Mürbteig und dann einfach Zwetschgen, bestimmte, man muss es also besonders anschneiden, ne, damit es sich auch so schön schichtet. Ja. Aber das Rezept von meiner Mutter, da kommt nichts, da mache ich keine Experimente.
Sehr gut.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Die Frage ist, wo du noch keine Experimente machst. Mhm. Und zwar Spaghetti oder Tagliatelle?
Spaghetti.
Zitrone oder Limette?
Limette.
Paella oder Risotto?
Risotto.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Obwohl, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie Paella gegessen.
Noch nie Paella gegessen?
Ich glaube nicht, ich erinnere mich nicht dran.
Woran liegt es? Weil du noch nicht so oft in Spanien warst?
War ja,
oder?
Das ist der Grund.
Genau.
Ich war in meinem Leben, also ich war mal in Barcelona und ich war als Kind mal in, aber sonst nie. War noch nie in Spanien, so richtig. Also in Malaga war ich auch schon und so. Ja, gut, so städtemäßig mal so 2-3 Tage. Aber dann im Erwachsenenalter und dann auch eher so im Feindining, mehr so Feindining dann so interessiert oder so.
Ja.
Weiß ich mal.
Dann musst du das auf jeden Fall mal nachholen. Mhm. Weil wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für Paella entscheiden. Ich liebe Paella.
Ist das auch mit Sausage und so? Ist Paella oder
Das ist so ein bisschen regionenabhängig auch, ob du jetzt mit Kaninchen oder mit Wurst oder mit Bohnen oder mit Muscheln oder mit Meeresfrüchten oder mit Fleisch arbeitest. Aber mit Sausage jetzt hab ich jetzt noch keine gegessen. Keine Paella mit Sausage.
Habe ich mal irgendwo gelesen.
Das kann auch gut sein, dass das so gibt.
Ja.
Aber Paella ist ja auch so ein Endgegner. Ne? Also davor habe auch ich Respekt, wie man so eine Paella richtig macht. Ich habe aber mal die Woche so ein bisschen gegoogelt nach so einem Einweg-Gasgrill für zu Hause. Also nicht Grill, sondern so eine Kochplatte, so wie eine Induktionsplatte von der Größe, aber mit Gas.
Ja.
Und da so
Kartuschen,
was,
ne?
Ja, genau, mit Kartuschen.
Camping, so Camping-Kartuschen.
Ja, und ich habe da eine super stylische gefunden. Also super stylisch, sie sieht besser aus als andere und ist auch nicht so übertrieben teuer, kostet auch nur 70 € oder so. Und du brauchst ja keinen Strom dafür, sondern hast da direkt Feuer. Und habe mir so in einem romantischen Augenblick überlegt, es wäre eigentlich voll geil, wenn man die mal so mit rausnimmt und irgendwo cornert und dann einfach so zwei von den Dingern hat und dann auf der Straße irgendwie kocht und das und dann einfach auf der Straße isst. Also jetzt nicht auf der Straße, aber guck mal, wenn wir hier am Salzkai da vorne, da unten irgendwo sich hinsetzt oder irgendwo, wo man halt auch Feuer machen darf, dann könnte das eigentlich ein herrlicher Abend werden.
Das ist eigentlich cool, ne? So ein Gasding, ne?
Ja.
Weil wenn die nicht so teuer sind, muss ich auch mal gucken.
Ich zeig dir das mal.
Zeig mir mal.
Das können wir vielleicht auch mitnehmen dann für das ein oder andere Event. Mhm.
Dennis, ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass ich letzte Folge einen kleinen Fehler hatte. Ich würde den jetzt gern korrigieren.
Gerne.
Es tut mir wirklich leid. Ich habe letztes Mal von diesem Ananaszucker erzählt, den ich da gemacht habe. Und ich habe gesagt, es ist ein Oleo. Ein Oleo-Saccharum. Ist aber nicht richtig gewesen, weil ein Oleo, klassischer Oleo, ist ein Ölzucker. Ja? Mhm. Und kein Fruchtzucker. Mhm. Deswegen so Himbeer und so, nee, ist nicht richtig. Also es ist eher so ein Zitruszucker. Und das würde ich gerne einmal kurz ein Zitat vorlesen.
Gerne.
Also beziehungsweise es wurde, ich habe mich natürlich bei dem deutschen Fachmagazin Nummer 1 Mixology kundig gemacht. Die haben da mal einen Artikel drüber geschrieben, den ich auch gelesen habe damals. In dem Artikel steht Folgendes drin: Die Technik, Öle mit Hilfe von Zucker aus Zitronenschalen zu extrahieren, beschreibt bereits die Altvorderin der Barliteratur. Schon Jerry Thomas erwähnte im Punch-Kapitel seines Bon Vivants Compagnon Doppelpunkt: To make punch of any sort is perfection. The ambrosial essence of the lemon must be extracted by rubbing lumps of sugar on the rind, which breaks the delicate little vessels that contains the essence and at the same time absorbs it. This is the grand secret only to be acquired by practice. Also Zucker, also Schale, gerieben oder abgezestet von Zitrusfrüchten, das dann mit Zucker inkorporiert und dann verwässert. Das ist ein Oleo, nicht das, was ich gemacht habe. Tut mir leid. Danke für den Hinweis.
Hey, schön, dass die Person dir geschrieben hat, damit du alle da draußen aufklären konntest, inklusive mir. Mir ist auch nicht aufgefallen, aber ich wusste es ja auch nicht. Bin da auch nicht so drin, was so, guck mal, wir hatten es schon mal über diesen jungen Koch, der quasi die Bibel oder das Lehrmaterial ist für junge Köchinnen. Und es gibt auch noch das Buch, weil ich auch dann gefragt habe, gibt es das denn noch? Natürlich habe ich mir das schon gedacht, dass es das noch gibt in der Neuauflage. Aber so dieser ganze Theoriekram, der bleibt mir einfach nicht im Kopf hängen. Da ist mein Kopf wie so ein Sieb. Ich finde es immer schwierig, mir solche Dinge zu behalten.
Na, zum Glück bist du kein Physiker, gell?
Nee, ganz und gar nicht. Wie fällt dir das? Fällt dir das leicht oder fällt dir das schwer, so Dinge dann zu behalten, wenn es so tief in die Materie geht?
Ich bewundere wirklich Leute, die das gut können. Mhm. Also so Theorie oder generell einfach angelesenes Wissen zu speichern, war ich schon mal gut drin in der Schulzeit und so. Aber wir sind ja beides auch Kreative. Und ich denke, dass der Kreativpart in meinem Kopf stärker ist als der theoretische und deswegen drängt sich der so ein bisschen vor. Obwohl es schon viele Sachen gibt, an die mir dann wieder so, ah, das war mal was und dann mal kurz nochmal da. Und dann fällt es mir auch wieder ein. Ja. Zum Beispiel Vokabeln. Ja, also Englisch, ich kann schon gut Englisch sprechen, aber es gibt natürlich Fachbegriffe, die entfallen mir sehr oft im Französischen genauso. Aber ich verstehe es immer sehr gut und so. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gut da drin bin, aber ich bin auch nicht schlecht da drin. So Mittelschicht. Weißt du,
wie
ich meine?
Ja, ich weiß, wie du meinst. Würdest du Leute ausbilden? Also ich meine, du bildest ja auch Leute im Sinne von, du gibst dein Wissen weiter aus, aber du hast jetzt keinen Meisterschein oder gibt es sowas für die Bar überhaupt? Kannst du überhaupt eine Ausbildung machen?
Nee, Hotelfach ist das dann.
Genau, Hotelfach. Und so ist es ja auch bei mir. Ich habe ja auch keinen Meister. Obwohl ich Auszeichnung habe, bin ich ja offiziell, darf ich ja niemanden ausbilden.
Ja.
Ich brauche ja einen Ausbilderschein von der IHK.
Ja.
Und das würde ich gar nicht wollen. Also viele Leute sagen, ja, willst du Kochkurse machen? Kannst du dir vorstellen, Leute auszubilden und so? Ich gebe mein Wissen gerne weiter, bin aber auch oft so, gehe ganz oft mit mir selbst irgendwie in die Kritik und sage, jetzt vermittle ich zwar das Wissen, aber was ist denn, wenn da jemand ist, der sagt, dass das gar nicht stimmt, was ich erzähle, ne? Jetzt haben wir hier fast 100 Podcast-Folgen, wo einfach immer was erzählt worden ist. Und da werden so viele Dinge wahrscheinlich nicht stimmen.
Wahrscheinlich,
aber es ist so immer diese Angst davor, selbst falsch zu liegen mit dem, was man eigentlich jemandem beibringt. Kennst du das? Dieses Gefühl von, dass du dir nicht ganz sicher bist von dem, ob es stimmt oder nicht?
Voll,
ja. Ja. Aber stehst du drüber?
Steh ich drüber. Ja. Ich denke, es gibt mehr was ist richtig oder falsch? Richtig und falsch ist auch einfach doof. Mhm. Ich finde das auch in der Kreativbranche, egal ob es jetzt Kunst ist, also gemalte Kunst oder fotografierte Kunst oder Kunst in Gläsern, Kunst auf Tellern, Musik, was auch immer. Das ist doch, ich mag das, ich bin ja auch kein Fan von so Bewertungen und so. Mhm. Ja. Ich würde jetzt auch nicht, irgendwie ein Bild von Kandinsky bewerten und sagen, es gefällt mir nicht, gebe ich einen Stern, so, weißt du, machst du ja auch nicht, ne? Deswegen, ich finde, das ist alles erlaubt, solange man das irgendwie mit Überzeugung macht und da darf auch mal was falsch dabei sein. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Es geht mir mehr so um das Gefühl, was dabei transportiert wird. Sage ich ja immer, ne? Gastro ist immer mehr Gefühl als Tatsache. Und deswegen, dieses Ausbildungsding, mein Geschäftspartner, der Abian, der hat mir vor 2-3 Monaten oder schon länger her mal was geschickt, weil es soll jetzt irgendeine Initiative geben, dass auch Abendgastronomien sowas wie eine Bar oder so auch so eine Art Ausbildung anbieten kann. Und jetzt gar keinen, also es gibt schon den Barmeister, aber ich glaube nicht, dass es IHK ist. Vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht. So dieses klassische, nur an der Bar ausgebildet werden, ist glaube ich eher im privaten Sektor, also Bartender School und so, das gibt es schon. Aber wenn du das jetzt so klassisch erlernen wollen würdest, müsstest du glaube ich ins Hotel gehen. So. Aber ja, es ist also dieses Handwerksthema, ne? Ein Freund von mir, der ist Fahrradmechaniker. Und der ist super in seinem Job, ne? Der kann auch diese ganze Elektro und so, also Elektrobikes, kann der halt reparieren. Also gut, an den Akku kann er jetzt nicht reparieren. Das ist eher ein Wegwerfartikel dann. Aber der möchte sich selbstständig machen und der braucht dafür einen Meister. Ja, das ist halt so in Deutschland. Ne? Und der kostet richtig Geld. Ja, der kostet dann, das ist ein Kurs, der dauert dann 4 Tage die Woche. Der dauert 3 Monate oder 4 Monate und der kostet 20.000. In der Zeit kannst du aber auch nicht arbeiten. Das heißt, du musst einen Kredit aufnehmen. Ne? Also in Deutschland musst du dafür einen Kredit aufnehmen. Außer dein Betrieb bezahlt das, kann natürlich auch sein. Ich meine, Kredit aufnehmen für Bildung ist ja in Amerika ganz normal. Ne? Es gibt andere Länder, da ist noch viel mehr, viel teurer. Aber er darf dann, also er dürfte jetzt gar nicht sagen, ich mache einen Kaffee auf und dann verkaufe ich noch ein paar Fahrräder. Also, weiß nicht. Naja, doch, vielleicht dürfte er es sogar machen. Aber es ist jetzt dann, ist das dann wieder so Förderung und Konzession und da gibt es wieder so ein paar Hürden. Also er sagt, er muss das machen, wenn er seinen eigenen Shop aufmachen will und halt auch Fahrräder reparieren möchte und so. Gewerbeanmeldung verlangt dann wahrscheinlich nach einem Meister, das ist wie in der Küche. Muss da auch irgendjemand Gelerntes irgendwie vorweisen zumindest, damit es den gibt. Oder beim Friseur oder so, ne? Genauso wie im klassischen Handwerk, Schreiner oder Tischler oder Dachdecker und so weiter. Und das ist schon eine Hürde für ihn jetzt, ne? Aber der zieht es jetzt durch, der macht jetzt das Ding und dann habe ich gemeint, ey, ist mega, also Fahrradläden brauchen wir eh mehr, ja?
Ja.
Wenn du da so mal nach Freiburg, ich war neulich in Freiburg, durch die Innenstadt fährst in Freiburg, da sind auf einem Kilometer sind 3 Fahrradläden. Wahnsinn! Aber die Freiburger fahren halt Fahrrad, ne? Nicht so wie hier. Aber da ist die ganze städtische Infrastruktur einfach auch besser aufs Fahrrad ausgelegt, muss man sagen. Aber ja, so Ausbildung. Ey, der muss halt lernen, wie man Moped repariert, weil was auch viele nicht wissen, wenn du einen Fahrradladen betreibst, musst du auch das ist ein Fachbegriff, das deutsche Wort bei Moped, musst du auch einen Roller reparieren können. Mhm. Das gehört dazu. Also das heißt nicht nur Fahrräder, also nicht nur Single-Speed-Rennräder oder so reparieren und aufbauen, sondern auch Motorräder, Ölwechsel machen und so weiter und so fort. Also auch Elektrik und der macht das jetzt und da. Ich freue mich drauf, wenn der seinen Laden fertig hat, da kann ich mein Fahrrad immer hinbringen. Super.
Ich frage deswegen, weil es gibt in Hamburg den Thomas Imbusch, 2-Sterne-Koch aus dem 100-200. Und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, der hat sowas wie eine Academy gegründet, bei sich intern im Laden, wo er Leute ausbildet, ohne den Ausbilderschein zu haben. Dass das so eine interne Sache ist, dass der also von Grund auf wirklich allen richtig geiles Zeug beibringt, aber die haben dann quasi kein Ausbildungsding in der Tasche, sondern sind halt einfach gut ausgebildete Köchinnen, ohne den offiziellen Part. Mm. Und irgendwie ist das ja spannend, wenn man sagen würde, okay, du kannst bei mir 3 Jahre arbeiten und wir machen das so intern und ich bringe dir das alles bei, was ich für wichtig halte, was dir auf deinem Weg, den du vielleicht schon siehst, weil du dürftest dann bei mir nur arbeiten, wenn du schon Ziele hast, so gesehen, was dir was bringt und also es ist halt die Frage, ob sowas möglich ist, ob man sowas machen kann. So, wenn es so per Handschlag quasi geregelt ist, ey, du arbeitest 3 Jahre bei mir, gehst hier als ausgebildete Köchin raus, aber hast halt keine offiziellen
Kannst du einen Arbeitsvertrag machen,
das spricht überhaupt nichts
dagegen.
Aber die Frage ist halt, die Leute, die das machen, also du brauchst ja schon Eier zu sagen, ja, okay, danach bewerbe ich mich zwar und sage, ich bin Köchin und der Arbeitgeber sagt, ey, was bist du? Scheiß, du hast 3 Jahre dort gearbeitet, aber du bist doch jetzt keine Köchin. So, weil nicht offiziell.
Aber wenn das ein 2-Sterne-Bunker ist.
Ja, schon. Und theoretisch, wenn es mehrere Läden so machen würden, weil dieses ganze Formelle in Deutschland, diese ganze Bürokratie viel zu abgewichst ist, dass man sich da irgendwie so einigt. Auf die Art und Weise der Ausbildung.
Ich glaube, dass es eine gute Sache ist und ich hoffe, dass dieser Betrieb auch anständig bezahlt, weil ich finde, dass in Deutschland Ausbildungsberufe, egal in welcher Branche, mit Abstand zu wenig bezahlen für das, welche Arbeitsleistung sie bekommen. Mhm. Also, ich meine, Küche nochmal extremer, ne? Aber du kriegst halt im ersten Lehrjahr 600 Euro, 580 Euro, 600 Euro, sowas. Mhm. Hast aber Fulltime-Job, hast keine Möglichkeit, irgendwo anders Geld zu verdienen. Insofern ist es auch schon wieder eine Frage von Geld. Also Bildung ist eine Frage von Geld.
Total.
Und das finde ich, also ich bin ja froh drum, dass man in Deutschland für Studiengebühren only studieren darf. Mhm. Dass das Studium, was ich genossen habe, im Monat, im Semester, boah, ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat. Es war wenig. Es waren 300 Euro oder so im Semester. Das ist halt nix, ne? Wenn wir überlegen, unsere Kinder kosten 400 Euro Kindergartengebühr im Monat. Das ist auch so ein Ding, ne? Klar. Aber ich will jetzt gar nicht mit dem Kindergarten anfangen, sondern mit diesem Ausbildungsberuf. Und wenn du in der Küche eine volle Ausbildung machst in einem Betrieb, der dich auch fordert, ne? Also jetzt sage ich jetzt mal im Fine-Dining-Bereich, da wirst du oft, glaube ich, einfach auch nicht anständig bezahlt für das, was du leistest, weil du bist eine volle Arbeitskraft und es gibt garantiert ganz, ganz viele Restaurants, die das auch, die Motivation dann auch da ist, zu sagen, wir bilden aus, weil wir dann günstige Arbeitskräfte haben.
Genau, das ist nämlich so das Ding. Das ist ein
massives Problem.
Ja, so war es auf jeden Fall früher ganz oft. Und ich muss sagen, ich hätte meine Lehre damals ja auch nie durchgezogen, hätte ich nicht irgendwie in dieser Firma gearbeitet, wo ich gearbeitet habe. Und das war ja die ABB, die ASEA Brown Boveri, die stellen Turbinen her. Die gibt es tatsächlich immer noch in Mannheim-Käfertal hier. Ich habe ja eben so ein Vorstandsrestaurant in Gänsefüßchen meine Ausbildung gemacht. Das heißt, mit Stechkarte 7.45 Uhr angefangen, 14.45 Uhr Feierabend, morgens Viertelstunde Pause hier in der Kantine mit Brötchen, Kaffee, alles, was du willst. Dann hast du nochmal Mittagspause, eine Dreiviertelstunde oder so gehabt und dann bist du nach Hause, Wochenende frei. So, 3 Jahre. Ich habe ja mit 16 die Ausbildung angefangen, war da ja auch noch gar nicht so in diesem Fine Dining drin. Ich wusste, wie gesagt, ja gar nicht, was diese Michelin-Sterne und alles sind. Und hätte ich aber, und ich hatte mehrere Angebote, also ich habe hier einen Hauptschulabschluss gemacht damals, weil ich ja schnell raus wollte aus der Schule und so weiter und habe dann mich in mehreren Restaurants-Hotels beworben und lustigerweise, trotz meiner schlechten schulischen Vita, hätten mich super viele Restaurants und Hotels genommen, die Hotels eher weniger, weil ich ja unter 18 war und dann wegen Arbeitsschutzgesetz wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Und ich hatte mich dann, weil ich zu bequem und zu faul war, quasi für dieses Restaurant entschieden, was aber auch die beste Entscheidung meines Lebens so gesehen war, weil mein Ausbilder halt super smart und lieb war und du da auch schon so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst worden bist und ich hatte keiner angeschrien und so. Wenn bei uns nichts los war, musste ich dann in die Kantine, in diese Großküche und habe halt das dann auch irgendwie noch mitgenommen und gesehen, wie sowas funktioniert. Und man muss sagen, die Großküche, da war es damals wirklich noch so, und das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint oder so, aber da waren dann halt so die alten Frauen so, die dann in ihrer Schürze so da gesessen waren, auf ihrem Hocker und die Kartoffeln so geschält haben, so 10 im Kreis und so, weißt du, so ganz, ganz oldschool und die haben da auch wirklich alles frisch gemacht und das war natürlich auch gut zu sehen. Ich habe mich dann aber immer so, wenn ich zur Ausgabe musste, also da ist dann für 4.000 Leute mittags quasi in dieser Kantine das Essen ausgegeben worden und so, da habe ich mich immer so ein bisschen geschämt, dass ich da hinter diesen Tresen stehe und in dieser Kantine arbeite, weil ich mich irgendwie so als Mensch zweiter Klasse gefühlt hatte. Weißt du, wie ich meine?
Du warst eigentlich was Besseres.
Ich war nichts Besseres, aber kennst du dieses Gefühl? Und das ist auch ganz viele Menschen haben bestimmt dieses Gefühl,
ich weiß, was du meinst.
Sich nicht wertgeschätzt zu fühlen für den Job, den sie machen. Und mir hat es ja Spaß gemacht. Das hat ja nichts damit zu tun gehabt, dass ich gedacht habe, ich wäre was Besseres, ganz und gar nicht. Also denke ich auch heute noch nicht so. Aber es gibt immer so diese Zweiklassengesellschaft. Und wenn du da so als Mensch in der Kantine arbeitest, zumindest jetzt hat es einen anderen Ruf als vielleicht noch damals, aber ja, dann bist du nichts, dann kannst du nichts. Und genau, ich wollte sagen, wenn ich jetzt diesen Beruf gelernt hätte in einem Restaurant, in einem Fine Dining Restaurant, und die hätten mich da einmal angeschrien, hätte ich gesagt, hier, ciao. So, mache ich nicht mit.
Ich finde, das ist ein generelles Problem des Gastgewerbes, dass man denkt, man ist irgendwie nicht so viel wert oder so. Oder man schämt sich dafür, dass man das macht. Man schämt sich dafür, wenn man irgendwie im Club arbeitet und die von den ganzen Trophys irgendwie die Gläser einräumt. Oder man fühlt sich nicht in der Küche so. Als Spüler oder so, denkt man so, man ist nichts wert. Es ist einfach in Deutschland schon, finde ich, ein großes Problem, dass also die generelle Wahrnehmung dieser Dienstleistungsbranche, die ist ja meine Aussage selber auch von mir, also meine Meinung gar nicht ist, es ist keine Dienstleistungsbranche, was wir machen. Ja, das ist Leidenschaft, aber hat nichts mit Dienstleistung zu tun. Ist das ein generelles Problem, dass es von ganz vielen Leuten auch immer noch so angesehen wird. Also gar nicht von den Akteuren selber, sondern von den Gästen. So dieses, ja mach mal und so, ja komm, dieses Schnipsen und so. Das ist einfach nicht cool. Nicht cool, Leute. Also wir haben alle Eltern, ja, oder auch nicht mehr, aber viele von uns haben auch noch irgendwie Eltern, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Und dann gibt es manchmal auch im Restaurant so einen Moment, wo ich sage, so, Mama, das war jetzt nicht okay, so, das macht man anders oder komm, Service war gut, gib mal 10% oder so. Ne? Das ist dann irgendwie so meine Aufgabe, unsere Aufgabe der jüngeren Generation, auch den etwas Älteren in unserer Gesellschaft zu erklären, dass wir hier nicht, das ist ja keine reine Dienstleistung, sondern das sind Leute, die geben sich den ganzen Tag Mühe, dass das Schnitzel besonders dünn ist am Abend. Und wenn das gut gemacht ist, dann soll das auch honoriert werden. Und deswegen finde ich das, kann ich das voll verstehen, aber ich versuche immer genau das halt meinen Mitarbeitern oder auch Leuten, wenn ich irgendwo bin, es mir gut gefällt, dann auch immer zu sagen, sag mal bitte in der Küche, es war mega lecker. Wer hat denn die Soße gemacht oder so? Weil das sind dann so, in der Küche verschwindest du halt, das geht die Tür, die elektrische Tür geht auf und zu und da hinten ist halt irgend so weiß gefliester Raum und da wird halt Zeug gemacht.
Ja.
Aber eigentlich sind das die, die dieses ganze Land hier im Laufen halten. Ne? So wirklich, ne? Leute gehen aus und gehen irgendwo ein Schnitzel, wenn es nur ein Schnitzel ist. Oder also nur ein Schnitzel ist ja Paradedisziplin, ne? Gutes Wiener Schnitzel zu machen. Oder die, keine Ahnung, der Kartoffelsalat oder so auf der Ausflugshütte, wenn es halt selbst gemacht ist, wenn da noch, von mir aus noch die Oma mithilft im Familienbetrieb oder die jungen Leute schon dabei sind und die Kartoffeln schälen und so, das ist eigentlich, das ist the real deal. Das ist eigentlich Kulturgut in diesem Land.
Absolut.
Und ja. Das ist was, das soll es sich auch, also die Gastronomie hat auch Nachwuchsprobleme, so, weil es halt auch oft mit so einem schlechten Ruf in Verbindung gesetzt wird. Und Großkantine und so, um Gottes Willen, ey, ich kann es mir gut vorstellen, was wieder gekocht wurde früher. Und ich denke auch, dass heutzutage vielleicht in vielen Kantinen auch nicht mehr so ist, weil halt Personal und Wareneinsatz halt genau der Schlüssel ist, der es teuer macht.
Ja.
Aber es gibt, glaube ich, schon viele auch, viele große Konzerne, die da mittlerweile wieder sehr viel Wert drauf legen, dass frisch gekocht wird und so,
ja.
Oder?
Was ja, das sind die nordischen Länder, sind da ganz weit vorne. Es gibt so einen Koch, ich weiß leider nicht, wie er heißt, da gibt es auch so eine, ich glaube in der ARD-Mediathek oder so eine Doku über ihn, der aus dem Fine Dining kommt. Kann sogar sein, dass er mit dem Noma irgendwie zusammenhängt und der quasi das Kantinenessen revolutioniert und da halt so richtig frisch alles, also sieht mega lecker aus, super ansprechend angerichtet, super frisch, kaum Fleisch, kaum Fisch, sondern viel Gemüse, einfach so Powerfood. Und ich finde, das wäre schön, wenn man das so beobachten könnte. Ich habe leider nichts mit einer Kantine am Hut. So. Also ich bin in keinem Betrieb, wo ich in der Kantine essen gehen kann. War ich ja noch nie, da wir ja selbst in der Gastronomie sind. Wir sind halt keine Leute, die im Büro sitzen und da dann in eine Kantine gehen. Aber mich würde es auf jeden Fall schon mal interessieren, was hier so im Land los ist. Vielleicht kommt ihr da draußen irgendwie aus dem Business und arbeitet in der Kantine und könnt uns da vielleicht auch einfach mal schreiben, wie das so mittlerweile bei euch ist oder wie ihr das so beobachtet oder warum ihr in der Kantine arbeitet. Es gibt auch Köche und Köchinnen, die in der Kantine landen wegen Arbeitszeiten, weil sie Familie haben und sagen, hier ist meine geregelte Arbeitszeit, ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Ich habe jetzt keine großen Ziele mehr, so, die ich verfolge als Köchin, sondern will einfach ein gutes Leben haben. Und dann ist mir im Endeffekt egal, was ich koche. So,
nee, aber vor allem, ja, also vor allem Wochenende frei und
Wochenende
so,
das ist
schon
frei,
ein Thema. Genau, obwohl viele Betriebe, also mit so Mercedes und so hier, die großen Industriebetriebe, die haben ja auch am Wochenende.
Genau, also da muss
haben
ja auch,
ja
was
auch
Essen,
ne?
Geben.
Ja. Ja, ja.
Genau.
Also das Kantinending, es gibt sehr viele, glaube ich, sehr gute Kantinen. Auch so, jetzt sage ich jetzt mal, beim Theater oder so. Mhm. Oder als Schauspielhäuser oder Opernhäuser oder so, also was immer mit Verbindung mit auch einer anderen Kunst irgendwie passiert. Ich habe mal gespielt in Dessau beim Bauhaus. Ja, das ist das Bauhaus-Museum auch da und so. Und da gab es auch eine Kantine und da waren wir auch dann den Tag über beim Essen und es war fantastisch gutes Essen. Also gut, das sind jetzt keine 5000 Leute, die da bekocht werden, aber 250 werden schon gewesen sein oder so. Und das war mega, mega lecker. Also auch tolle Teller und so schönes Porzellan, auch altes Porzellan, weil die ja schon ein paar Jahre schon auf dem Buckel haben und so. Spricht gar nichts dagegen. Kantinenessen. Oder?
Nee, spricht nichts dagegen, auf gar keinen Fall. Wollte nur das Thema ansprechen, dass ich das halt so immer das Gefühl hatte, wenn ich da stand, dass es mir unangenehm war. Aber ich würde euch da draußen auf jeden Fall auch motivieren wollen, den Beruf zu lernen, weil gerade so, was wir auch letzte Woche da mit den Jungs aus Hamburg sind, du kannst mittlerweile, und das hattest du früher nicht, diese Chancen, sobald du irgendwie aus der Ausbildung raus bist und kreativ bist und eine Immobilie frei ist oder du Pop-Ups machst oder so, und dann kannst du dich einfach ausleben. Und das war ja früher nicht gegeben, dass das halt, also gerade zwecks Internet und so weiter und so fort, dass du Leute ganz schnell erreichen kannst mit Cross-Marketing oder Social Media. So, du hattest ja damals nur die Zeitschriften. So, wer sollte es denn mitkriegen, wenn du keine Connections hast zu den Zeitschriften? Da hast du schon irgendwie ein Netzwerk gebraucht, damit Leute das mitbekommen. Heutzutage kannst du aus dem Nichts irgendwie erscheinen und trotzdem ganz schnell erfolgreich sein, wenn du gut bist, wenn es Leute mitbekommen. Und das finde ich halt super spannend, dass du halt diese Option hast, wenn du das mit Leidenschaft machst, dass du ganz schnell damit auch erfolgreich werden kannst. Auf eine Art und Weise.
Ja, immer Vollgas. Ja. Vollgas. Ich wurde neulich gefragt, warum in Deutschland die Barszene so ein bisschen so scheint, so ein bisschen so stehen zu bleiben. Ich wurde gefragt von einer Polin, die erzählt hat, dass die Ecke, wo sie herkommt und das Land außenrum halt, gibt es total viele junge Leute, die richtig Gas geben und auch so in diesen ganzen besten Listen auftauchen, so Platz 45 der Welt und so. Und da hat sie mich gefragt, ob ich das auch so sehe, dass so die deutsche Barszene so ein bisschen eingeschlafen ist und so. Und da habe ich gemeint, ich weiß gar nicht, was du meinst, aber irgendwie schon, ne? Also so dieser extreme Wille, so in jungen Jahren schon so, also gar nicht mehr aufzuhören, sondern wenn ein Ziel erreicht, sich sofort das nächste zu stecken und zu sagen, es muss weiter, 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 weiter. Das war auf jeden Fall in Deutschland mal, ich glaube, das Bedürfnis war schon mal größer. Gibt natürlich schon auch diese Unicorn-Läden, aber ich hab zu ihr gesagt, ich glaube, dass in Deutschland auch oft so der Moment irgendwann wird man so resilient und man sagt dann so, okay jetzt habe ich es geschafft, irgendwie, ich habe jetzt mal einen Preis gewonnen oder ich habe jetzt ein gut laufendes Geschäft, so, jetzt lasse ich das mal so laufen und verdiene mal Geld, so dieses Sicherheitsgefühl, so, dass wir ja auch irgendwie, obwohl wir jetzt eigentlich der typische Häuslebauer, Deutsch, zwei Kinder, Hund und Haustypen sind, ja trotzdem irgendwie auch das Bedürfnis haben, auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Grund dafür, dass man in Deutschland auf jeden Fall, ich rede jetzt nicht von einzelnen Beispielen, sondern von der großen Gesamtheit auch irgendwie dann immer sagt, so, ich mache jetzt mal ein Jahr lang locker. Bin ich auch so, ja, auch mal, wäre auch mal schön, wenn es mal ein halbes Jahr lang einfach mal so laufen lassen. Ich kann es eh nicht laufen lassen, aber es passiert, dass ich manchmal mir vornehme. Das sage ich diesmal manchmal ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen gezielter oder so. Am Ende kommt es eh mal anders. Aber ich glaube, dass andere Nationen hier in Europa noch ein bisschen hungriger sind als die jungen deutschen Barkeeperinnen und Barkeeper. Also ich rede jetzt nicht von Restaurant, das war nicht die Frage, sondern ich rede jetzt rein von einer reinen Schankwirtschaft. Und da ist, glaube ich, kommt jetzt so, Tschechien geht es los, irgendwie geht los. Polen ist auf jeden Fall voll am Start. Und aber auch sowas wie die Schweizer oder die Österreicher, die jetzt ja auch traditionell ja ein sehr gastroaffines Volk sind, so, ja. Also auch die Gastwirtschaft und so, die klassische in den Bergen und so. Ich habe auch schon mal erzählt von diesen Hütten, die jetzt plötzlich anfangen, so richtig Weinprogramme zu fahren, weil halt auch die Touristen sagen, die wollen das verlangen und sagen, wir wollen jetzt nicht nur Tablett Currywurst mit Pommes, sondern wir wollen irgendwie einen frischen, also auch vegetarisch, wir wollen Quinoa und so, auch was vielleicht so zum Outdoor-Sport auch besser geeignet ist als Nahrung, anstatt jetzt nur die schnelle Currywurst. Ich denke, dass da schon in Deutschland ein bisschen Stillstand, will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen so eine Sättigung eingesetzt hat. Und ich kann das, also jetzt heute kamen gerade die Longlist-Nominierungen der Mixology Bar Awards raus. Es gibt immer, ich glaube, es gibt zwei Rutschen. Die erste Rutsche ist meistens Orte und die zweite Rutsche ist Person. Vielleicht gibt es noch eine dritte Rutsche Produkte, ich weiß nicht, wie das dieses Jahr gehandhabt wird. Und da war jetzt heute die Longlist, also die Top 10 der ersten fünf oder sechs Kategorien, also Hotelbar des Jahres, Restaurantbar des Jahres, Bar des Jahres und so. Und Institution des Jahres. Und da sind auch, muss ich leider sagen, schon wieder sehr viele alte Bekannte dabei. Was jetzt gar nicht schlimm ist, aber für mich auch als Konsument, ich bin ja auch Konsument, ich bin nicht nur Akteur, sondern ich gehe ja schon auch gerne mal irgendwo hin und lass mich da irgendwie von neu inspirieren oder so. Und es ist schon wieder so ein bisschen so, schon wieder dieselben 10. Und klar, bei der neuen Bar des Jahres sind jetzt ein paar Frische dabei, natürlich. Aber man hat so das Gefühl, dass da jetzt in diesen Listen oft auch einfach so diese, du musst da halt einmal reinkommen und dann bist du drin. Wenn du jetzt nicht total verkackst. Ja. Aber das ist vielleicht halt auch dann so, da gibt es in diesen Listen gibt's ein paar, die stechen wiederum heraus in ihrem Wille, Dinge voranzutreiben und neu zu entwickeln. Und ein paar gibt's, die sind einfach so, wie sie sind, und das ist auch okay so. Aber ich finde, dann gehört, da müsste es eigentlich, da müssen die aus so Top-Listen raus, da müsste es eine Kategorie für geben, so, weißt du, so. So Langläufer des Jahres, ja, oder so. Ja. So. Oder Consistency Award oder so, ja. Also einfach, die machen ja alle gute Arbeit, ne? Aber manchmal denke ich mir so, ah, schon wieder super, super viel, ja, Hamburg, Berlin, München, und ja, es ist ja auch so. Ja, es ist ja auch in Deutschland so, dass halt nun mal diese Schiff Frankfurt natürlich noch nicht zu vergessen. Ich kann das natürlich von hier, kann da schöne Grüße ausrichten aus der Metropole Mannheim, was das angeht. Aber ja, manchmal wünsche ich mir da einfach auch so ein bisschen mehr frischen Wind rein. Und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint. Die Läden, die da drauf sind, die haben ihre Berechtigung und die machen auch alle einen super Job. Nur für mich ist es so ein bisschen, ja, schon wieder, okay. Seit 10 Jahren gucke ich da drauf und es ist halt so gefühlt, seit 10 Jahren verändert sich da nichts. Und das ist, glaube ich, auch das... passt auch ganz gut zu diesem Kommentar von der netten Dame, die mich da gefragt hat, so was meine Meinung dazu ist, und ich würde das auch so unterschreiben. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren bei meinem nächsten Besuch in Saarbrücken oder in Laudern oder ich weiß nicht was, aber ja, ich denke, dass viele andere junge Leute in anderen Ländern so ein bisschen hungriger sind. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen will.
Mhm. Okay.
Ich weiß nicht, wie es in der Küche ist. Aber haben wir es ja auch schon drüber gehabt. Guck mal, super viel Südamerika. Jetzt in den Top-Listen der Restaurants, obwohl es da gar kein Michelin zum Beispiel gibt. Ne? Oder gibt es in Südamerika Michelin-Sterne?
Mhm.
Ja, gibt es. Mhm. Aber ja. Nicht in jedem Land.
Nee, nicht in jedem
Land. Ja. Ja. Und trotzdem passiert es halt. Ne? Und trotzdem kommt es irgendwie, trotzdem sind da Top 50, sind halt, die ersten 10 sind halt 6-mal Südamerika dabei. Mhm. Wir hatten es darüber, und du hast mir vorgelesen, ich kenne ihn nicht. Den Alchemist kenne ich noch irgendwie, Kopenhagen, aber dann hört es auch schon auf in den Top 10. Und das finde ich irgendwie cool, dass vielleicht, aber vielleicht ist es auch bei der Küche, in der Küche auch anders. Weil das auch mehr, Leute fliegen jetzt nicht irgendwo hin, um in eine Top 5 Bar zu gehen, aber sie fliegen irgendwo hin, um Top 5 Essen zu gehen. Das ist halt einfach auch der große Unterschied.
Findest du, dass das nicht, also denkst du, dass das nicht gibt, dass jemand nur in eine Bar fliegt, um zu trinken? Also so, dass das erste Ziel ist? Ich kenne auch niemanden, ja.
Der Unterschied ist, dass du, also klar, Leute fliegen nach London, um London eine Bartour zu machen. Und Mitarbeiter von mir auch, ne? Die sagen, ey, wir sparen jetzt 2 Monate, dann fahren wir zu dritt nach Paris 2 Nächte und geben uns da dreckig, ne? Aber also das ist halt, bei einer Bar hast du halt auch, musst du ja auch nicht 5 Stunden verbringen. Sondern ein Restaurant ist ein abendfüllendes Programm, gerade wenn du halt in so ein 2-3-Sterne-Ding gehst. Meine Leute gehen ja nicht nur Sterne essen, aber sie gehen schon. Also wir kennen beide sehr viele Bekannte und Freunde, die regelmäßig sich irgendwo Zeit nehmen, Wochenende frei nehmen, sagen, komm, wir fliegen jetzt nach wohin auch immer und gehen dann ins Restaurant, weil uns das interessiert. Ich kenne jetzt niemanden, der sagt, er muss es unbedingt noch nach Barcelona ins Tuschmacks oder so. Deswegen fliegt man nicht nach Barcelona. Ja, das meine ich. Also es ist halt das eine Event ist einen Tag, ja. Und in der Bar ist es halt 2 Stunden.
Das ist richtig. Hier liegt jetzt immer noch das letzte Stück von der Chili, ne? Das hat sich jetzt bis jetzt in meinem Mund gehalten, Geschmack, muss ich sagen. Sehr angenehm.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass es 2 Sorten Eiswürfel sind?
Ja, ist mir direkt aufgefallen. So lustig, hat das einen Sinn und Zweck gehabt? Oder
ja, ich finde es gut. Ne?
Ja.
Also ich finde ja Formen immer wichtig, auch bei der Getränke zu bringen. Ach, es tropft nicht, dass dein Laptop da tropft.
Danke dir.
Und rund und eckig finde ich auf jeden Fall passend. Fehlt noch Dreieck. Dann wär's Mondrian. Ne?
Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde jetzt keinen rund und eckig auf dem Teller kombinieren.
Echt nicht?
Nee. Also bei mir immer rund. Ich mag so keine Kanten. Ich richte alles eigentlich immer rund an und so schon gar nicht in der Kombination rund und eckig. So bei Eiswürfeln ist jetzt was anderes, aber auf dem Teller, die Bildsprache, das macht es irgendwie zu abstrakt. Da ist dann keine klare Linie für mich drin. Für mich, mein Stil ist eher, also sagen Leute über mich, sag einfach mal so, ja, es stimmt, ist eher so ein bisschen feminin, was die Tellersprache angeht, sprich von der Farbgebung und von der Formgebung und vielleicht auch vom Geschmack natürlich. Aber ich habe schon immer was gegen so ja, Rauten oder Quadrate oder Dreiecke. Mache ich nicht.
Ich mag das schon gerne, so ein bisschen Kontrast am Teller.
Ja.
Ja. Habe übrigens am Freitag oder Samstag deine verbrannte Orangen-Beurre-Blanc gemacht.
Aha. Hast du probiert?
Habe ich probiert.
Hat es funktioniert?
War gut, ja.
War gut, ja.
War sehr gut. Mit Fisch und so, war lecker.
Cool, dass du direkt gemacht hast.
Ja.
Schön.
Ja. Ich habe es aber, zuerst noch eingewickelt gehabt in Alufolie.
Aber dann ist die Schale nicht schwarz gewesen, nee, ne?
Zuerst in der Alufolie und dann nochmal mit Hitze.
Okay.
Mal so mal 300 Grad nochmal drauf geballert.
Ja. Theoretisch könntest du es ja auch mit einem Bunsenbrenner oder so abbrennen. Also beste eh auf dem Grill.
Ja.
So.
Ja, okay.
Aber im Backofen wäre das dann die Möglichkeit.
Ja, Grill habe ich keinen zu Hause.
Ich auch nicht.
Noch nicht.
Hallo Green Egg. Wir warten immer noch drauf. Ja gut, hier. Die Zeit in der Folge gekommen.
Wo es gemütlich wird.
Wo es gemütlich wird.
Oh ja, ich habe gute Songs die Woche.
Dann fang doch gleich mal an.
Ich fange an. Ich habe den ersten Song von Peter Gabriel, Salisbury Hill.
Schön. Von mir kommt von The Knack, My Sharona.
Sag mir nichts, höre ich mir an. Danke. Zweiter Song ist von Bass, also B-A-S und J. Cole. Der Song heißt Tribe. Guter Hip-Hop.
Von mir kommt von The Streets, Branging Out. Kein Hip-Hop, aber vielleicht ein bisschen in die Richtung.
Okay. Und noch ein Song von Mayer Hawthorne, neu, The Pool.
Sehr gut. Der letzte kommt von OG Kimo.
Oh ja,
Henny Blick.
Klar.
Und das ist Pure Rap.
Ist das nicht auch Ludwigshafen?
OG Mannheimer.
Kimo. Also Mannheimer
dabei, ja. Also mittlerweile Mannheim, ich glaube aus Mainz ursprünglich. Aber die Leute sagen, es ist ein Mannheimer.
Der hat auch mal so einen richtigen Hype letztes Jahr, ne?
Total. Ja, Szene intern wird er auf jeden Fall richtig gehypt und ist ein guter.
Hast du schon die neue Travis Scott-Platte gehört?
Nee, habe ich nicht. Ich habe seitdem da dieses große Unglück war auf einem Konzert von ihm, habe ich ihn nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich dachte auch tatsächlich, dass da so ein bisschen nichts mehr kommt, aber ist er wieder zurück, ja?
Ja, der hat letzte Woche Freitag eine neue Platte released und hat auch diesen, hast du doch bestimmt gesehen auf Social Media, dieses bei den Pyramiden.
Ja, dieses Konzert. Ja, also ich habe nur mitgekriegt, dass der so ein Marketing-Stunt gemacht hat und immer so eine Art Tasche mit sich gehabt hat, so mit einer Handschelle am Handgelenk oder so ein Bodyguard von ihm.
Ja.
Und das war das Albumcover oder so. Aber das mit den Pyramiden habe ich gelesen irgendwo.
Ja, das sah auf jeden Fall krass aus. Also ich weiß nicht genau, was es genau war, ob es CD-Release war oder Single-Release oder einfach nur eine Show vor The Pictures. Aber es sah gut aus.
Red Hot Chili Peppers haben da auch schon mal performt.
Ja?
Ja.
Die waren in Mannheim, ne? Vor zwei Wochen.
Auch das, ja. Iggy Pop auch oder sowas, gell?
Kann Iggy sein? Pop, ja. Da habe ich noch eine schöne Anekdote zum Schluss zum Red Hot Chili Peppers Konzert in Mannheim. Das war an einem Montag und Sonntag hat das Management hier in der Bar angerufen und hat gefragt, ob wir den ein oder anderen Brand Whisky da haben, weil die hätten den gerne heute Abend.
Und habt ihr gehabt?
Hatten wir nicht, ne. Ich hab dann nochmal geschrieben so, also die haben mir hier angerufen, ich habe mir die Nummer geschickt bekommen, hab gesagt, ey, egal was ihr braucht, sag einfach Bescheid. Aber dann kam da nichts mehr, haben sie irgendwo anders, sind sie fündig geworden.
Ah, okay. Was denkst du, wie verzweifelt die Leute waren, die sich drum kümmern mussten, als Iggy Pop dann gesagt hatte, so, ich hätte gerne den und den?
Normalerweise steht das, ne, es waren Bourbon, es waren zwei also entweder ein oder andere American Whisky. Es waren jetzt auch keine so besonderen Marken, also ich glaube, es war Maker's Mark oder Bullet oder so, aber haben wir nicht da, ist jetzt eher so Standard, aber ich vermute mal, dass das halt der Caterer war, der das verkackt hat und es nicht, oder Tag oder kam erst morgen oder Bestellung, ich weiß nicht was, war ja auch ein Sonntag, da kannst du ja auch nicht mal schnell in den Supermarkt fahren. Die werden schon fündig geworden sein irgendwo, keine Ahnung. Ansonsten für sowas gibt es ja auch mittlerweile diverse Fahrradlieferdienste, die das auch an einem Sonntag bringen.
Stimmt.
Habe ich jetzt auch gesehen, hier der eine Fahrradlieferdienst, ich sage jetzt den Namen nicht, der liefert jetzt auch so richtige Cocktailpakete, ey. So mit Rum und also kannst du Pina Colada-Paket bestellen oder Strawberry Daiquiri-Paket bestellen mit Anleitung und so. Eigentlich ganz clever.
Schon.
Also für die Party zu Hause.
Quasi das, was ihr in der Corona-Zeit gemacht habt, nur weiterentwickelt.
Naja, eigentlich downsized, halt richtig in richtig gräudig, aber halt in Großformat, ne?
Ja.
Ja.
Naja.
Ich meine, diese ganzen, auch die R2D, also die R2Ds, diese Ready-to-Drink-Cocktails, die es ja mittlerweile jetzt schon auch vermehrt gibt, ne? Da kommt ja jetzt auch so eine richtige Welle auf uns zu. Das, was es früher, ich meine, hier in unserem Alter kennt man das noch, ne? Aber so Bacardi Breeza und die ganzen alten Alkopops und so. Das wurde ja irgendwann mal, verboten. Das wurde ja nicht, naja, es wurde nicht verboten, es wurde halt anders besteuert auch. Ne? Die haben gesagt, ab 10% Alkohol kostet es halt exorbitant mehr Steuer, deswegen sind jetzt mittlerweile die ganzen Ready-to-Drink, auch die ganzen Gin Tonic, Bourbon-Cola-Dosen, Bacardi, Rum, Mojito-Dosen, alles 9,9%, weil es einfach günstiger ist. Und weil damals hatten die ja, diese Alkopops hatten richtig Volumen, ne? Die hätten 12-13%. Und das ist halt schon viel, wenn es schmeckt wie eine Limonade, ne?
Voll.
Deswegen, es ist nicht ganz weg, aber diese Ready-to-Drink-Cocktails, auch in Dosen, schön gemacht, aufgemacht, finde ich ja prinzipiell gar nicht so schlecht.
Ja, also wir haben ja auch die Folge mit Maxim gehabt.
Ich finde das super.
Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören.
Ja, stimmt.
Und da könnt ihr auch gerne nochmal was bestellen.
Stimmt.
Ne?
Ja.
So machen wir das. Dann sagen wir jetzt tschüss, mein Name ist Dennis Meyer.
Sieferle, Paul.
Und das war Kau und Schluck. Bis zum nächsten
Mal. Schön war's, Dennis. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Wie ich denn gibt's?
Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottschaum, Zimtschnitt, Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, Meerrettich, das Champagner dabei.
Tschüsschen. Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.